Ist sie bei Bewusstsein? Frage ich, während Kalle und ich über ein Stück Wiese Richtung Waldrand laufen. Das Gras unter meinen Füßen ist noch feucht vom Morgentau und ich ziehe fröstelnd meinen Schal enger. Vielleicht kriegen wir ja tatsächlich weiße Weihnachten dieses Jahr, so kalt, wie es jetzt schon ist. Sie war wohl gerade dabei, zu sich zu kommen, als man sie gefunden hat, antwortet Kalle. Also ja, wir kennen auch schon ihren Namen. Zara Collins, 32 Jahre alt, kommt hier aus Stuttgart. Sie wurde vor 8 Tagen als vermisst gemeldet. Er wirft mir einen Blick zu. Ich weiß, was er denkt, ohne dass er es laut aussprechen muss. 8 Tage. Genau so lange wie bei den anderen auch.
Am Waldrand parkt ein Rettungswagen. Die Hintertüren sind geöffnet und auf der Stufe sitzt eine schmale Gestalt, die ihr Gesicht in den Händen vergraben hat. Man hat sie in eine Rettungsdecke gewickelt. Eine Sanitäterin kommt auf uns zu. Maja Kowalski, Kriminalpolizei, stelle ich mich vor und schüttle ihre Hand. Und das ist mein Kollege Karl Wagner. Die Sanitäterin deutet zum Krankenwagen. Keine Verletzungen, bis auf eine starke Unterkühlung. Sie muss mehrere Stunden hier gelegen haben. Wir tippen auf K.O.-Tropfen. Vollkommen bekleidet, hacke ich nach. Die Sanitäterin nickt. Mit Winterjacke, Schal und allem. Das überrascht mich nicht. Erinnert sich Zara, was geschehen ist, will Kalle wissen. Ich glaube, ja, sagt die Sanitäterin, aber sie will nicht darüber sprechen. Dann sieht sie uns mit großen Augen an. Glauben Sie, dass er es war, der Frauenfänger?
Schwarze Akte.
Und damit ganz herzlich willkommen zur ersten Folge des Schwarze Akte Adventsrätsels. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strohbusch, hello. Und wie ihr in der Einleitung vielleicht schon mitbekommen habt, das hier ist keine normale Folge der Schwarzen Akte. Und ich würde mal sagen, um euch so ein bisschen abzuholen, was ihr jetzt jeden Adventssonntag hier bekommt, eine kurze Einleitung. Jeden Sonntag kriegt ihr jetzt zusätzlich zu den normalen Folgen jeden Dienstag auch nochmal eine rein fiktive Folge, die sich unsere Autorinnen hier ausgedacht haben und präsentieren die euch.
Wir haben für euch aber nicht nur 4 Krimi-Geschichten vorbereitet, sondern wir haben in diese 4 Stories auch noch ein Weihnachtsrätsel eingebaut, bei dem ihr natürlich auch was gewinnen könnt. Das heißt, in all diesen 4 Adventsfolgen sind Wörter versteckt. Die erkennt ihr an diesem kleinen Glöckchen im Hintergrund. Wenn ihr also im Verlauf dieser Folgen so ein Glöckchen im Hintergrund hört, dann notiert euch mal das Wort dazu.
Wenn ihr dann alle 4 Geschichten gehört und nach 4 Adventsfolgen alle Wörter gesammelt habt, ergibt sich daraus ein Rätselsatz. Ihr müsst herausfinden, wer oder was sich hinter diesem Rätselsatz verbirgt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, deswegen geben wir euch jetzt mal einen Beispielsatz. Ich habe viele Nadeln, kann aber nicht nähen. So, jetzt könnt ihr kurz mal drüber nachdenken. Und die Auflösung in dem Fall wäre ein Tannenbaum. Unser Adventsrätsel ist natürlich ein bisschen schwieriger als das Beispiel eben. Ihr müsst also ein bisschen nachdenken, um das Rätsel zu lösen. Wenn ihr glaubt, das gesuchte Wort gefunden zu haben, schickt ihr uns nach den 4 Special-Folgen die Antwort bis zum 31. Dezember an schwarzeakte@julep.de.
Und weil wir euch natürlich auch belohnen möchten am Ende, nachdem ihr das Rätsel so fleißig geknackt habt, hoffentlich, haben wir natürlich auch noch einen Gewinn für euch.
Werbung.
Ava und May war so lieb und hat uns nämlich einen Gewinn gestellt. Und zwar verlosen wir unter allen richtigen Einsendungen 10 Geschenksets von Ava und May, 5-mal Cookie Bliss und 5-mal Cozy Glow. In diesen Sets sind hochwertige Duftkerzen, falls ihr die Marke noch nicht kanntet. Einfach anzünden und euch dann einen ganz entspannten, gemütlichen Winterabend zu Hause machen.
Werbung Ende.
Also, wenn ihr unser Rätsel entschlüsselt habt, dann schickt uns eine Mail mit eurer Lösung an schwarzeakte@julep.de. Julep schreibt sich J-U-L-E-P. Alle Infos und Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel findet ihr aber natürlich nochmal in den Shownotes. Ihr könnt die 4 Spezialfolgen aber natürlich auch einfach so anhören und es euch dabei gemütlich machen. Jetzt kann ich das endlich mal sagen, weil sich das sonst bei wahren Crime-Stories irgendwie immer ein bisschen makaber anhört. Aber die vier Advents-Stories sind ja wie gesagt rein fiktiv, aber nicht weniger spannend als das wahre Leben. So, jetzt geht's aber endlich richtig los mit der ersten Geschichte des Schwarze Akte Adventsrätsels. Viel Spaß!
Als ich an diesem Abend nach Hause komme, empfängt mich der Duft von Tomatensauce und geschmolzenem Käse. Silas räumt gerade die Spülmaschine ein, als ich die Küche betrete. Ich werfe einen Blick in den Ofen. Lasagne, rufe ich begeistert und gebe ihm einen Kuss. Du kannst mich auch einfach bester Ehemann der Welt nennen, antwortet Silas und grinst mich an. Dann sieht er den Ausdruck auf meinem Gesicht und wird ernst. Was ist los, fragt er. Ich setze mich an den Tisch, der bereits gedeckt ist, gieße ihm und mir ein Glas Wein ein und erzähle von Sarah. Silas ist einer der wenigen Menschen, die einfach nur zuhören können, ohne dabei selbst etwas sagen zu müssen. Und dafür bin ich gerade wirklich dankbar.
Vor einem halben Jahr hat der Frauenfänger sein erstes Opfer entführt und seitdem suchen wir ihn. Ohne Erfolg. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Wir hatten eine ganze Zeit lang einen Kerl in U-Haft, wegen dem sich mehrere Betroffene bei der Polizei gemeldet hatten. Alle haben ihm das Gleiche vorgeworfen. Stalking. In seiner Wohnung hat man unzählige Fotografien von Frauen gefunden, die er vollkommen ahnungslos abgelichtet hat. Im Bad, bei der Arbeit, abends mit Freunden in der Bar. Echt creepy. Letztendlich konnten wir ihm die Entführungen aber nicht nachweisen und mussten ihn gehen lassen. Was echt bitter war, weil es zufälligerweise keine neuen Angriffe gab während seiner Zeit in Haft. Ich glaube aber nicht an Zufälle. Doch leider lässt uns die Justiz nicht immer so machen, wie wir wollen oder wie ich gern würde. Was wohl auch seine guten Seiten hat, ganz wie man es betrachtet. Ich weiß allerdings, dass der Kerl weiterhin in Stuttgart lebt und ich habe seitdem ein ganz besonderes Auge auf ihn. Ganz inoffiziell. Einfach nur für mich. Für jede Frau, die verschwindet, fühle ich mich persönlich verantwortlich. Nicht einmal die Tatsache, dass alle nach genau 8 Tagen wieder auftauchen, kann daran was ändern.
Das ist echt gruselig, sagt Silas, holt die Lasagne aus dem Ofen und stellt sie auf den Herd. Was er wohl mit ihnen anstellt? Also in meinem Kopf spielen sich da die verschiedensten Szenarien ab, sage ich und seufze schwer. Aber wir wissen es nicht. Sarah weigert sich, wie die anderen auch, darüber zu sprechen. Vielleicht brauchen sie alle einfach etwas Zeit, sagt Silas sanft. Vielleicht, sage ich und beschließe, das Thema zu wechseln. Wie war dein Tag, frage ich. Langweilig, antwortet Silas, während er die Lasagne schneidet. Kein gruseliger Psychopath, den ich jagen musste. Habe dafür einen neuen Auftrag bekommen. Das Theater braucht eine Maske für ein neues Stück. Damit habe ich angefangen und war dann beim Orthopäden. So richtig helfen konnte der mir aber nicht mit meinem Fuß. Aber naja, er zuckt mit den Schultern. Wird schon.
Ich mag dich auch humpelnd, sage ich und nehme einen Schluck Wein. Er schmeckt herrlich trocken und leicht bitter. Darf ich sie sehen, die Maske? Silas lächelt geheimnisvoll. Erst, wenn sie fertig ist. Das kann ich akzeptieren. So neugierig ich auch bin, so sehr respektiere ich seinen künstlerischen Schaffensprozess. Verrätst du mir stattdessen das Rezept für deine Lasagne? Frage ich ihn. Niemals. Silas grinst breit. Dieses Rezept ist und bleibt das wertvollste meiner Geheimnisse.
Ich schlafe wie immer schlecht in dieser Nacht. Vielleicht liegt es an dem Wein, den ich nicht hätte trinken sollen, oder daran, dass meine Gedanken einfach nicht aufhören, eine Runde nach der anderen zu drehen. Ich schrecke hoch, als mein Handy klingelt und gefühlt das ganze Schlafzimmer vom Display erleuchtet wird. 6:01 Uhr. Kalle. Wo bist du? Fragt er. Und ich bin überrascht, eine Spur Sorge in seiner Stimme zu hören. Im Bett natürlich, sage ich. Es ist der erste Advent. Wo soll man sonst um diese Zeit sein? Du musst kommen, sagt er. Und seine Stimme klingt irgendwie seltsam. Wir haben was. Sofort sitze ich aufrecht im Bett und schwinge meine Beine auf den Teppich. Erzähl. Ich schlüpfe in meine Jeans und streife den Pullover vom Vortag über. Nicht am Telefon, erwidert Kalle. Okay, bin unterwegs. Ich werfe Silas, der nur müde eine Hand zum Abschied hebt, und sofort wieder einschläft, einen Luftkuss zu und eile zu meinem Auto.
Das Büro ist meinem Geschmack nach etwas zu weihnachtlich dekoriert. Die Lichterketten an den Fenstern sind ja noch okay, damit kann ich leben. Aber die kleinen Rentiere, die an einer Schnur unter der Decke fliegen und einen Schlitten hinter sich herziehen, das ist definitiv zu viel. Vermutlich kann ich mich glücklich schätzen, dass Talisa in ihrem Elan nicht noch Kunstschnee über die ganzen Schreibtische gestreut hat. Voller Ungeduld schiebt Kalle mich fast zu seinem Platz. Also, frage ich und schüttle seine Hand von meiner Schulter ab. Was habe ich verpasst? Schau mal, sagt er und deutet auf seinen Laptop. Es gibt ein Video. Ich starre ihn für einen Moment überrascht an. Wir haben ein Video, auf dem der Frauenfänger zu sehen ist? Ja. Er wurde von einer Wildtierkamera aufgezeichnet, und zwar in der Nacht, in der Sarah Collins am Waldrand abgelegt wurde. Also in der Nacht von vorgestern auf gestern. Der Hundebesitzer, der Sarah gefunden hat, ist Hobbyförster und hat uns die Aufnahme ausgehändigt.
Kann man erkennen, wer es ist? Frage ich. Vielleicht ist dieses Video ja genau das, was wir die ganze Zeit gebraucht haben. Ein Zufall, der uns endlich zum Durchbruch verhilft. Nicht so ganz. Aber es ist ein Anfang. Willst du es sehen? Eine rhetorische Frage. Er schiebt mir seinen Laptop hin und ich beuge mich neugierig nach vorn. Die Aufnahme ist überraschend hell. Die Kamera muss direkt am Waldrand befestigt sein und zeigt einen Ausschnitt, der sich unmittelbar dahinter befindet. Eine kleine digitale Uhr links unten am Rand zeigt die Uhrzeit. 1.17 Uhr in der Nacht. Ich sehe den Waldboden, auf dem wild durcheinander Zweige und abgefallene Blätter liegen. Rundherum befindet sich hölzernes Dickicht, das in der Dunkelheit nur schemenhaft zu erkennen ist. Nichts bewegt sich. Oder doch, da.
Ein Mann tritt ins Bild, der einen reglosen Körper in den Armen trägt. Er hinkt, als würde ihn sein rechter Fuß schmerzen. Vorsichtig legt er den Körper auf den Boden und schaut, dass Kopf und Glieder nicht verdreht sind. Er hält kurz inne, als würde er lauschen und geht davon, beziehungsweise er hinkt davon. Ich starre auf die Stelle, an der er verschwunden ist. Diese Art, wie er seinen rechten Fuß nur schonend belastet, kommt mir ziemlich vertraut vor.
Und, fragt Kalle, was denkst du? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Gedanken rasen. Nein, das ist unmöglich. Ich bitte Kalle, mir das Video noch einmal vorzuspielen, und merke, wie er mich aufmerksam beobachtet. Bestimmt ist es der Wein von gestern. Ich schüttle den Kopf, als könnte ich so den Gedanken aus meinem System schütteln. Ich denke, das ist ein Anfang, sage ich schließlich. Wie du gesagt hast. Es kostet mich alle Anstrengung an diesem Nachmittag, wie bei einem ganz normalen Feierabend nach Hause zu kommen. Die Lichterketten in unserem Vorgarten leuchten in der anbrechenden Dämmerung und strahlen eine ironische Gemütlichkeit aus. Ich habe mir einen Plan zurechtgelegt, von dem ich niemandem etwas erzählt habe. Ich muss Gewissheit haben, bevor ich meinen nächsten Zug mache. Ich schließe die Haustür auf und trete hinein ins Warme. Schon im Flur höre ich das Geräusch des Fernsehers. Ich bin wieder da, rufe ich, und hänge meine Jacke an die Garderobe. Dabei lasse ich einen kleinen GPS-Tracker in die Innentasche von Silas Wintermantel gleiten. Sein Rucksack steht unten bei den Schuhen. Auch der bekommt einen Tracker. Den nächsten klebe ich unter seine Schuhsohle. Welcome home, sagt Silas direkt neben mir und ich fahre erschrocken zu ihm herum. Hoffentlich hat er nichts gesehen. Alles klar bei dir? Fragt er und küsst mich dabei. Ich muss dringend mein Gesicht unter Kontrolle bringen. Aber wie schaue ich aus, wenn ich normal gucke? War viel los heute, sage ich und lächle ihn an. Und ich glaube, ich krieg Migräne.
Oje, du Arme. Ich dachte, die hast du, wenn nur morgens. Er begleitet mich zur Couch. Ich lege mich hin und ziehe mir ein Kissen aufs Gesicht. Dunkelheit und Ruhe ist das Beste bei einer Aura. Ich ärgere mich über mich selbst. Diese Geheimnistuerei ist komplett albern. Ich sollte einfach mit ihm reden. So, wie wir das immer tun. Wie war die Arbeit? Fragt er. Irgendwelche Breaking News? Kalle dachte, es gäbe ein neues Opfer, hat sich dann aber rausgestellt, dass die Frau einfach mal raus musste und von sich aus weg ist. Ich seufze. Also nein. weil das Telefonat heute Morgen irgendwie anders wirkte, hakt Silas nach. Ich bin so froh, dass das Kissen auf meinem Gesicht liegt. Ach, ich weiß auch nicht. Wir müssen uns, glaube ich, eine komplett neue Strategie überlegen. Ich bin überrascht, wie authentisch die Frustration in meiner Stimme klingt. So kommen wir einfach nicht weiter. Aber irgendwann wird er einen Fehler machen. Und dann haben wir ihn. Ganz bestimmt, sagt Silas und drückt meine Hand. Kann ich dir dann irgendwas Gutes tun? Tee? Wasser? Cola?
In dieser Nacht schlafe ich tief und traumlos und werde erst wach, als Silas mich an der Schulter rüttelt. Maja, Kalle Blomqvist steht unten vor der Tür. Er will dich abholen. Ich glaube, irgendwas ist passiert. Ich schrecke hoch und blicke völlig verdattert auf die Uhr. 9.41 Uhr. Unmöglich, dass ich verschlafen habe. Ich schlüpfe in meine Klamotten und eile zur Haustür. Alles gut bei dir? Fragt Kalle, der fröstelnd seine Hände in die Jackentasche schiebt. Ich merke, wie Silas hinter meiner Schulter auftaucht und ebenfalls zu Kalle schaut. Was ist los? Stelle ich die Gegenfrage. Kalle wirft Silas einen kurzen Blick zu. Dann sagt er, es gibt eine neue Vermisste. Okay, ich komme. Ich gebe Silas einen Abschiedskuss und steige zu Kalle ins Auto.
Er startet sofort mit seinem Bericht. Die Vermisste heißt Vera, beginnt er. 19 Jahre alt, zum Studieren nach Stuttgart gezogen. Kommt ursprünglich aus Heidenheim an der Brenz. Sie war gestern Abend mit Freunden feiern. Das letzte Mal wurde sie gegen 1 Uhr nachts im Killesbergpark gesehen, wo sie mit einem Typen geraucht hat. Den hat sie an dem Abend wohl erst kennengelernt. Ich zücke mein Handy und öffne die GPS-App. Auf einer Karte kann ich die Bewegung der GPS-Tracker detailliert nachverfolgen. Mein Mund wird trocken, als ich die neu eingezeichnete Route auf der Karte sehe. Silas ist gestern Abend zum Killesbergpark und wieder zurückgefahren. Maja, was ist los? Fragt Kalle besorgt. Es nieselt und der Regen läuft in kleinen Rinnsalen die Windschutzscheibe herunter.
Auf dem Platz neben uns öffnet gerade ein kleiner Weihnachtsmarkt seine Toren für den Tag und ich wünsche mir für einen kurzen Augenblick sehnlichst einfach nur an den Buden entlang schlendern zu können. Ohne Sorgen. Dann schiebe ich den Gedanken entschieden von mir und kehre zurück in die Realität. Ich merke, wie Kalle mich von der Seite mustert. Dann sagt er leise, du weißt, wer es ist, nicht wahr? Du wusstest es schon im Büro. Ich zögere. Ja, sage ich schließlich. Kalle drängt mich nicht und ich rechne es ihm hoch an, dass er mir diesen Raum gibt. Aber wie passt das alles zusammen? Silas hat mir gestern Abend nichts davon erzählt, dass er nochmal los wollte. Das ist eher unüblich. Ich war aber auch echt früh im Bett, so gegen 9:30, weil ich einfach so müde war. Stimmt, wenn ich so drüber nachdenke, dann habe ich überdurchschnittlich viele Stunden geschlafen heute Nacht. Fast ganze 12. Das ist echt krass, wenn man bedenkt, dass ich sonst viel nachts wach liege.
Dann fällt mir der Tee ein, den Silas mir gemacht hat. Bilde ich mir das jetzt einfach nur ein? Oder hat er tatsächlich etwas anders geschmeckt als sonst? Ich schiebe den Gedanken schnell von mir weg. Silas ist also in der Nacht zu dem Park und dann wieder nach Hause gefahren. Der Park liegt recht zentral. Zumindest gibt es jede Menge Infrastruktur drumherum. Wo könnte man jemanden dort mehrere Tage lang verstecken, ohne dass es auffällt? Da würde sich der Wald doch besser anbieten, den es kilometerweit im Umkreis von Stuttgart gibt. Aber auf meiner Karte kann ich deutlich erkennen, dass er nicht in den Wald gefahren ist. Ich beobachte, wie ein Regentropfen die Scheibe herunterfließt und dann vom Scheibenwischer erfasst und weggewischt wird. Die Erkenntnis trifft mich wie ein Schlag. Nein, das kann nicht sein. Das hätte ich doch. Fahr zurück, sage ich entschlossen.
Wie bitte? Fragt Kalle und sieht mich erstaunt an. Fahr mich wieder nach Hause, wiederhole ich und merke, wie mein Herz zu hämmern beginnt. Kalle braucht einen Moment, dann begreift er auch. Seine Augen werden riesig, als ihm klar wird, was das bedeutet. Bist du sicher? Fragt er. Ganz sicher, sage ich. Silas wird nicht damit rechnen, dass ich so schnell wieder zurückkomme. Er ist es gewohnt, das Haus für sich zu haben, wenn ich bei der Arbeit bin. Im Gegensatz zu mir kann er seine komplette Arbeit von hier aus erledigen, in dem Atelier, das er sich unters Dach gebaut hat. Kalle parkt den Wagen eine Straße weiter, damit Silas uns nicht hört. Ich habe versucht, ihn zu überreden, mich allein hineingehen zu lassen, aber er wollte nichts davon wissen. Zumindest konnte ich ein paar Minuten Vorsprung aushandeln. Wir wollen ja auch nicht zu verdächtig wirken, sollte Silas wirklich einfach am Arbeiten sein. So leise ich kann, stecke ich den Schlüssel ins Schloss und drehe ihn ganz langsam um. Meine Hand zittert leicht, ich kann es nicht verhindern.
Drinnen ist es still, bis auf das leise Rauschen der Spülmaschine, das aus der Küche kommt. In Sachen Haushalt war Silas schon immer der ordentlichere von uns beiden. Im Wohnzimmer ist er nicht, im Gästebad auch nicht. Ich will gerade hoch in die erste Etage schleichen, um zu schauen, ob er im Atelier ist, als mir auffällt, dass die Kellertür einen Spalt aufsteht.
Ich schleiche zum Kellereingang und lausche. Keine Geräusche, aber das Licht ist an. Vorsichtig ziehe ich die Tür auf. Sie quietscht leise und ich halte den Atem an. Dann fällt mein Blick auf das Weinregal am Fuße der Treppe. Es steht nicht mehr direkt an der Wand, sondern wurde ein Stück vorgerückt. Dahinter erkenne ich eine Tür, die in das Mauerwerk eingelassen ist.
So leise ich kann, schleiche ich die Treppenstufen herunter und halte bei jedem Knarren inne. Mein Herz hämmert in meiner Brust, als wolle es mich wieder zurück nach oben jagen, weg von all dem, was ich eigentlich gar nicht wissen will, aber dann wieder doch.
Meine Waffe fest im Griff, drücke ich die Tür in der Wand langsam auf.
Ich trete in einen Raum, der in etwa so groß ist wie unser Wohnzimmer und von einem schummrigen Licht beleuchtet wird. Der Boden ist ausgelegt mit edlen roten Teppichen und in einer Ecke erkenne ich eine Art Schlaflager aus Decken und Kissen. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschauen soll und vor allem, worüber ich mehr erstaunt sein soll. Dass hier unten noch so viel Platz ist, von dem ich nichts wusste, oder dass Silas mir gegenüber auf einer Art Thron sitzt.
Er trägt ein Gewand aus tiefroter Seide, das über seine Schultern bis auf den Boden fließt. In einer Hand hält er ein goldenes Zepter. Auf seinem Kopf ruht eine Krone, deren Zacken mit silbernen Diamanten geschmückt sind. Sie funkeln im Licht des Kronleuchters, der über dem Thron hängt. Silas Gesicht wird von einer kunstvoll bemalten Maske bedeckt, die nur die Augen und den Mund ausspart. Er lächelt mich an. Maya, sagt er. Ich blicke von ihm zu der jungen Frau, die zu seinen Füßen kniet, Hände und Stirn auf dem Boden. Maya, wiederholt er. Meine clevere, schlaue Maya. Ich habe mir schon gedacht, dass du eines Tages mein kleines Geheimnis entdecken würdest.
Bevor ich mir auch nur eine Emotion erlaube, übernimmt die Polizistin in mir. Ich scanne den Raum, kann jedoch keine Waffen entdecken. Auch Silas Hände kann ich sehen. Die eine ruht auf der Armlehne des Throns, die andere hält das Zepter.
Ich zwinge mich zur Ruhe und durchquere den Raum mit ein paar Schritten. Ich knie mich neben die Frau, ohne dabei jedoch Silas aus den Augen zu lassen. Doch er macht keine Anzeichen, sich zu bewegen. Bist du okay? Frage ich und helfe ihr auf die Füße. Ich weiß sofort, dass es Vera ist. Sie nickt und sagt nichts.
Ich höre, wie die Kellertreppe knarrt und im nächsten Moment stürmt Kalle mit gezückter Waffe den Raum. Er sondiert mit einem geübten Blick die Lage und richtet die Pistole auf Silas. Seine Miene spiegelt eine Mischung aus Überraschung, Triumph und Entschlossenheit. Kalle Blomqvist ist auch da, stellt Silas fest und lächelt. Dann schnalzt er tadelnd mit der Zunge. Steck deine Waffe weg, Kalle. Wir mögen hier keine Gewalt.
Karl, sagt Kalle ruhig. Mein Name ist Karl. Und für dich bin ich Kommissar Wagner. Aber er lässt die Pistole sinken, jedoch ohne sie wieder wegzustecken. Was soll das alles hier, frage ich ruhig, obwohl in mir ein Sturm tobt, und blicke Silas an. Was das hier soll? Er lacht und schüttelt den Kopf, als könne er so viel Unverständnis nicht begreifen. Wir spielen Theater. Ich starre ihn fassungslos an. Silas erhebt sich, und erst jetzt bemerke ich, dass der Thron auf einem Podest gebaut ist. Silas ragt über uns auf und breitet seine Arme in einer königlichen Geste aus. Wollt ihr unsere Gäste sein?
Ich stehe einfach nur da und blicke den Mann an, mit dem ich mein ganzes Leben teile. Noch immer stütze ich Vera am Unterarm. Oder ist sie es, die mir gerade Halt gibt? Kalle nimmt die Handschellen von seinem Gürtel. Silas Kowalski, du bist vorläufig festgenommen wegen des Verdachts der mehrfachen Freiheitsberaubung. Kalle zögert und wirft einen Blick auf Vera. Sowie wegen des Verdachts der Nötigung, Körperverletzung und psychischen Misshandlung. Du hast das Recht zu schweigen. Alles, was du sagst, kann und wird vor Gericht gegen dich verwendet. Silas schüttelt den Kopf und lächelt traurig. So ernst, der Karl, sagt er. Entspann dich, mein Lieber. Das ist doch alles nur ein Spiel. Nicht wahr, Vera?
Er lächelt Vera zu, die ihn mit einer Mischung aus Angst und Hass anstarrt und schweigt. In einer ausladenden Geste deutet er in den Raum. Willkommen in meinem Theater der Heimlichkeiten, ihr Lieben. Ein Ort, an dem jeder Gast sich wohlfühlen und darauf vertrauen kann, dass seine kleinen und großen Geheimnisse hier sicher aufgehoben werden. Er wirft Vera ein weiteres Lächeln zu. Dann wendet er sich mir zu. Maya, mein Schatz, eines Tages hätte ich dich doch noch in mein Theater eingeladen. Mach dir da keine Gedanken. Du bist mein wichtigster Gast. Ich schüttle den Kopf, als könne ich so die Bilder aus meinem Kopf verbannen. Dann räuspere ich mich und frage so nüchtern wie möglich, wie lange geht das schon?
7 Monate, sagt Silas voller Stolz. Vera ist meine 19. Besucherin. Wenn ich davon ausgehe, dass du mir von jeder Vermissten erzählt hast, mein Schatz, dann habt ihr von Magdalena aus Raststadt, Gwen aus Hannover, Maria aus Tübingen und Evelyn aus Berlin nicht einmal etwas gewusst. Und dabei sind sie wirklich tolle Schauspielerinnen. Meine nächste Frage scheint Silas schon in meinem Gesicht zu lesen. Sie alle gehen mit dem Versprechen, unsere Zeit hier geheim zu halten. Sie gehen in bester Gesundheit und mit dem Herzen voller Freude.
Plötzlich meldet sich Vera zu Wort. Ihre Stimme zittert leicht, als sie sagt, er weiß alles über mich. Er weiß sogar, sie beginnt zu weinen, spricht ihren Gedanken aber nicht aus. Er hat mir gedroht, dass meine kleine Schwester die nächste wird, wenn ich etwas sage. Und er hat alles auf Video. Sie deutet zu einer Kamera, die in einer Ecke hinter dem Thron befestigt ist und mir erst jetzt auffällt. Das ist ganz richtig, antwortet Silas vergnügt. Es ist ja so leicht heutzutage, alles über einen Menschen herauszufinden. Ich muss ja auch sicher gehen, dass ich nur interessante Leute in mein Theater einlade. Und die 8 Tage? Was haben die zu bedeuten, frage ich, ohne darauf einzugehen.
Silas sieht mich an, als wäre er enttäuscht von so wenig Scharfsinn. Na, weil 8 die Zahl der Macht und der Unendlichkeit ist. Eine würdige Zahl für einen König, die mich daran erinnert, meine Gefolgschaft immer mit Demut und Respekt zu behandeln. Und weil du der kleinste von 8 Kindern bist und es nie jemanden von deiner Familie interessiert hat, was du zu sagen hast, flüstere ich und spüre, wie mein Herz bricht. Weil du nie richtig Kind sein konntest und Geheimnisse schon immer geliebt hast.
Mehr dazu dann auf dem Revier, geht Kalle dazwischen und macht einen Schritt auf Silas zu. Aber ich bin schneller. In wenigen Schritten bin ich bei Silas auf dem Podest und nehme ihm sanft das Zepter aus der Hand. Ich umfasse sein linkes Handgelenk und lasse die Handschelle klicken. Dann greife ich nach seinem rechten. Er wehrt sich nicht. Ich schaue in seine vertrauten Augen und sage, ab jetzt keine Geheimnisse mehr, okay?
Ja, und das war sie. Die allererste fiktive Geschichte des Schwarze Akte Adventsrätsels. Wir sind wirklich super gespannt, wie euch diese Geschichte und generell das ganze Projekt gefällt. Also habt ihr schon die ersten versteckten Wörter gefunden? In dieser Folge haben wir 2 Wörter versteckt. Falls ihr die Wörter nicht gehört habt, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei. Da heißen wir Schwarze Akte. Und im Post zur heutigen Folge haben wir nämlich die beiden Wörter auch nochmal versteckt.
Und wenn ihr dann alle Wörter aus allen 4 Geschichten zusammensetzt, dann erhaltet ihr den Rätselsatz. Wenn ihr eine Idee habt, was wir mit diesem Satz suchen, schickt uns eure Antwort bis zum 31.12. an schwarzeakte@julep.de.
Werbung.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 10 Geschenksets von Ava & May. Schaut gerne auch mal unter ava-may.de vorbei. Und vielen Dank, Ava und May, für die Unterstützung.
Werbung Ende.
Alle Infos und die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel findet ihr nochmal in den Shownotes. Viel Spaß beim Rätseln und vielleicht noch ein kleiner Tipp von uns. Gesucht ist ein Ding, das irgendwie mit Weihnachten zusammenhängt. Und dann hören wir uns als nächstes am Dienstag mit einer ganz regulären, normalen Folge der Schwarzen Akte. Also mit einem realen Kriminalfall. Und am nächsten Sonntag gibt es dann die nächste fiktive Geschichte vom Adventsrätsel.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Silva Hanekamp.
Schnitt Falco Schulte.
Intro und Trenner gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.